Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketabach-Sitzung. Wir sind immer noch bei Absatz 184 und hatten das letzte Mal, ja, in dem Absatz, in dem es ja um den Tadla Misa Yahya geht und um die Aufforderung, den Appell, dass er für sein eigenes Seelenheil sich wieder Baha'u'llah zuwende und von seinen Machenschaften ablasse. In diesem Zusammenhang haben wir etwas die Biografie von Misa Yahya Revue passieren lassen und sind zu dieser Stelle gekommen. Also warum haben wir das getan? Nicht nur wegen Misa Yahyas Biografie, sondern weil es auch darum ging zu sehen, in welcher Interaktion die Mächte der Finsternis mit eben der Herrlichkeit des Lichtes interagierten. Also wir haben ja im Endeffekt in diesem Zusammenhang ja auch das Leben Baha'u'llahs in dieser bestimmten Phase aus einer bestimmten Perspektive ja auch nochmal beleuchtet, ja. Und haben ja das letzte Mal am Schluss unserer Sitzung dann auch gehört, dass im Endeffekt seine Heiligkeit der Bab einen Koffer sozusagen an seinen Sekretär delegierte, in dem ein Pergament zu finden war, in der mit blauer Schrift, also beziehungsweise ein blaues Pergament, auf dem eben mit der Schrift des Bab 360 Ableitungen von dem Namen Baha zu finden waren. Und dass dann eben Nabil berichtet, ihr erinnert euch, das war so das Ende unserer Sitzung, dass eben klar war, dass eben Baha'u'llah eine besondere Stellung innehat, die jedoch geheim gehalten wird oder geheim gehalten werden soll, über die nicht gesprochen werden soll. Und dann hatten wir darüber gesprochen, wieso Misa Yahya hier überhaupt ernannt wurde, haben zwei Punkte genannt. Einmal einen historischen, und zwar nämlich, dass er als Strohmann fungiert hat, um sozusagen abzulenken von eben Baha'u'llah, der ja dann eben tatsächlich mit seiner fähigen Hand die Geschicke der Babi-Gemeinde dann leitete. Aber, und Misa Yahya war so jung, dass er eben gar keine Bedeutung innehatte, also dass man ihn auch im öffentlichen Diskurs im Iran so gar nicht kannte, in Persien in der Zeit. Und das andere ist, nicht mal die Babi richtig kannten ihn ja, geschweige denn nun die Feinde der Sache. Aber der Punkt ist auch, was entscheidend ist, ich hatte da noch einen anderen Punkt genannt, und zwar, dass Misa Yahya sein Name schon uns preisgibt, dass er eigentlich in dieser Sendung von seiner Heiligkeit im Bab, in dem laut den Hadithen und laut der Aussage des Bab, selbst im Kitab-e-Bayan, alle Propheten und Heiligen ja wiederkehren sollten, in diesem Zusammenhang, in dem Mollah Hussein die Wiederkunft des Propheten Mohammed war, Ruddus die Wiederkunft Christi war und die anderen heiligen Gestalten alle mit der Sendung des Bab wiedergekehrt sind, in diesem Zusammenhang hätte Misa Yahya funktionell die Wiederkunft von Johannes dem Täufer sein sollen. Und zwar die funktionelle Stellung von Johannes dem Täufer war ja, die Menschen im Judentum zu sammeln, und dann war das ja eine eigene religiöse Bewegung, die Täuferbewegung, um dann das Kommen des Messias vorzubereiten. Ja, der ja auch dann unter der Community war, aber noch nicht seine Stellung preisgegeben hatte. Ähnlich, also das war ja das Wirken des Bab, das hat ja der Bab getan. Aber nach dem Bab, und deswegen ist es ja interessant, dass Misa Yahya ja da zum stellvertretenden, wenn man so will, zum stellvertretenden Oberhaupt der Gemeinde wird, Nachfolger im Sinne eines Wasi, hatte schon ganz klar oft gesagt, hatte der Bab nie in Erwägung gezogen. Allein dieser Anspruch Misa Yahyas oder der Azali ist schon, um es banal zu sagen, ketzerisch gewesen. Aber dass er diese Funktionen hatte, überhaupt Oberhaupt der Gemeinde zu sein. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen wollen, was war der Grund dahinter? Ja, dann Misa Yahya hatte die Aufgabe, die Babi zu sammeln und auf das Kommen von ihm, den Gott offenbaren wird, im Sinne dessen so vorzubereiten. Ja, das, was der Bab schon getan hatte, einfach nur weiterleiten. Deswegen war er das Oberhaupt der Gemeinde, um im Endeffekt diesen Schritt, diesen Übergang zu vollziehen. In dem Sinne war also Misa Yahya, und das ist ja die Sendung des Bab, die Wiederkunft von allem, was im prophetischen Zyklus war. Er hätte funktionell die Wiederkunft von Johannes dem Täufer sein können, ist aber an dieser Aufgabe nicht gleichgekommen, und aufgrund seiner Machenschaften hat er sich dann eben von dem Wohlgefallen Gottes dann ja, entfernt und ist dementsprechend dann als mit der anderen Gestalt, die hier genannt wird in diesem Absatz 184, mit Seyyid Muhammad Esfahani zur teuflischsten Figur stilisiert worden in der Sendung Baha'u'llah, ja. Und wir waren in dem Zusammenhang da stehen geblieben und historisch betrachtet. Und Baha'u'llah selbst soll in Briefkorrespondenz mit dem Bab selber vorgeschlagen hatten damals, zum Zwecke des Dienstes an der Sache, Misa Yahya zu ernennen. Misa Musa Aray Kalim, also das ist der Bruder Baha'u'llahs. Baha'u'llah hatte insgesamt, das würde ich schon mal sagen, für einen Kenner wie Qumaysi Yazdani ist das natürlich jetzt spannend, das nochmal zu hören. Baha'u'llah hatte insgesamt 10 Brüder. Von diesen 10 Brüdern waren 3 Gläubige. Einer war dann Misa Yahya, der überhaupt nicht der Rede wert ist. Und der Rest ist entweder vor der Erklärung des Bab verstorben oder blieb von dem Geist der Sache unberührt. Also Baha'u'llah hatte 10 Brüder und 3 von denen waren herausragend. Und einer ist sehr, sehr, sehr herausragend, das ist Misa Musa Aray Kalim, der ja, wo wir jetzt schon Wiederkunft von Johannes dem Täufer gesprochen haben, er ist ja stilisiert als die Wiederkunft von Moses, ja? Und das findet sich schon in seinem Titel Arai Kalim wieder, ja. So, und im Endeffekt, und sein Name ist auch Misa Musa, was auch der Name von Moses ist, ja, Musa. So, und der andere Bruder ist Aram Mohammed Reza Roli. Der war nur wenige Jahre älter als Abdu'l-Bahá und hatte das Privileg inne, immer das Zelt von Bahá'u'lláh auf dem Weg von Bagdad nach Konstantinopel und später aufschlagen zu dürfen. Auch eine sehr, sehr, sehr sanfte, zarte, besondere Seele. Und der andere war ein älterer Bruder von Bahá'u'lláh, Misa Mohammed Hassan tatsächlich hieß der. Und die waren alle dann Bahá'u'lláh treu. Wie gesagt, der Rest seiner Brüder dann hat entweder dann nichts vom Glauben angenommen oder ist dann zuvor schon verstorben gewesen. Nur mal jetzt ganz kurz, weil diese Frage dann hundertprozentig dann später im Anschluss nochmal von Qumas oder Elke, schätze ich mal, gekommen wäre, hat Bahá'u'lláh auch Schwestern gehabt. Bahá'u'lláh hatte tatsächlich sechs Schwestern und zwei von denen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Und eine unter denen, Sadi Khanum, ist so bedeutsam, dass Bahá'u'lláh sogar sagt, ein Besuch an ihrer Ruhestätte kommt der Pilgerreise zu Bahá'u'lláhs eigenem Schrein gleich. Ja, also Schrein, damals war der Schrein auch noch nicht errichtet, sondern kommt in einem Besuch seiner Gegenwart gleich, ja, sagt er. Und die andere Schwester von ihm, die treu war, war Sakine Khanum. Zwei andere Schwestern waren auch im Endeffekt eigentlich nicht vom Glauben berührt gewesen. Und zwei andere waren Anhänger von Misa Yahya. Darunter eine, die war sehr, sehr, sehr furchtbar schlimm und hat ganz viele Angriffe gegen den Glauben dann unternommen. Und Abdu'l-Bahá hatte sogar zur Belehrung von ihr und um sie zurück zum Glauben zu führen, sogar eine Epistel geschrieben. Und zwar, es ist sozusagen, es ist noch nicht übersetzt, aber das ist die Epistel an meine liebe Tante, so nannte Abdu'l-Bahá die tatsächlich. Ja. Und die ist dann... Die ist dann unversöhnlich mit dem Glauben geblieben und war eine Parteigängerin von Misa Yahya, ja. Und jetzt verlieren wir uns in den Details, aber ich würde es nochmal sagen, das ist hochdramatisch. Abdu'l-Bahá sollte jetzt zunächst einmal eine Gemahlin bekommen, die war im Endeffekt dann, dass diese Hochzeit nicht stattfand, ist durch die Machenschaften dieser Tante geschehen, die verhindert hat, dass diese Frau, diese junge Dame, sozusagen dann nach Akka gesandt wurde, um dann mit Abdu'l-Bahá vermählt zu werden. Und dementsprechend haben sie sie zwangsverheiratet mit der Anhängerschaft vom Minister von Persien. Und dementsprechend, also übrigens ist die Dame dann auch wegen Traurigkeit, Depression und Trauer darüber, was für ein Los ihr widerfahren ist. Und so ist an ihrem Kummer auch sehr früh verstorben. Und Abdu'l-Bahá hatte dann ja dann, das war ja dazu dann ausersehen, Munira Khanum zu heiraten, ja, die ja dann, wie wir wissen, dann in den Monumentgärten dann bestattet ist und eine ganz herausragende, bedeutsame Rolle hat und dann auch dementsprechend dann mit zu dem, zum Kollektiv der Heiligen Familie dann gezählt wird, weil sie ja im Monumentgärten dann im Schatten von der Heiligen Familie auch bestattet liegt, ja. So, aber das sind jetzt alles Details, die müssen wir ein andermal nochmal klären, aber auch sehr spannend historisch. Kommen wir zurück zur Geschichte von Misa Yahya. Ja, im Endeffekt also Aram Kali Misa Musa und Mullah Ahmad Khatib, das war der Sekretär des Bab, der diesen Koffer hatte. Und das war derjenige, der Sekretär, der Bab hatte ja mindestens drei. Das war der Sekretär, der nicht zu den Buchstaben des Lebendigen zählt und der damals in der Kaserne vom Bab selbst den Auftrag bekommt, den Glauben abzuschwören, damit er am Leben bleibt, um von den ganzen Ereignissen zu erzählen, ja. Erinnert euch, dass der Bab Worte diktiert hatte und dann sagte nicht, ich alles sagte, was ich zu sagen wünsche, kann irdische Macht mich zum Schweigen bringen. Und er sagt seinem Sekretär, er soll, wenn er morgen gefragt ist, seinen Glauben abschwören, damit er eben diese Episode lebend übersteht, um dann eben die Hergänge nachzuerzählen, ja. Und im Endeffekt, ist erst dann später tatsächlich das Los, Märtyrer zu werden, wurde ihm dann 1852 im Zuge dieser großen Verfolgungen nach dem Attentat an den Schah, wurde ihm dann auch die Gnade zuteil, übrigens auch noch Märtyrer zu werden. Aber es sind zu viele Details. Wir kommen zurück zu dem, was wesentlich für den Absatz ist. Also der Sekretär und der Bruder Bahá'u'lláhs, die wussten, wie Bahá'u'lláh selber im Lohen Nasser festhält, dass es diesen Plan gab. Also es gab auch Menschen, die neben Bahá'u'lláh und dem Bab eingeweiht waren in diese ganze Geschichte. Interessanterweise existiert sogar ein Brief aus der Feder von dem Sekretär des Bab, von Mollah Abdul Karim, auch genannt Misa Ahmad Khatib, datiert auf August des Jahres 1851 und an einen Gläubigen hat er den geschrieben. Und in dem beschwert er sich in diesem Brief darüber, dass einige Babi nun leichtsinnig angefangen haben, einfach mal so nonchalant, einfach den Namen Bahá'u'lláhs immer zum Thema zu machen und dieses Geheimnis offen auszusprechen. Das ist interessant, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals gehört haben, ja. Das kursierte unter den Babi noch vor der Erklärung, also vor dem Ereignis in Siyajal. So, das heißt sozusagen ein ganzes Jahr vorher. Und der Sekretär des Bab sagt, also die sollen aufhören jetzt, über dieses Thema zu sprechen und den Namen Bahá'u'lláhs so offen ja, zum Thema zu machen, ja, in diesem Zusammenhang, zum Gegenstand ihrer Spekulation zu machen und so weiter. Und er weist dann seinen Adressaten an, dafür zu sorgen, dass die Barbie in Kerbela aufhören, Bahaulas Stufe auf dessen eigenen Wunsch, auf Bahaulas eigenen Wunsch hin, weiter zu vertiefen. Also die haben die Vertiefungen gehabt, die Barbie, und haben dann gesagt, ja, vielleicht ist Jenabe Baha wirklich mehr als wir glauben und so weiter. Und der Sekretär des Barb weist dann an, das war jetzt ein Jahr nach dem Märtyrertod des Barb, dass sie auf Bahaulas Wunsch hin nicht mehr darüber sprechen sollen. Und er spricht von einer sogenannten Periode der Stille, die im Hinblick auf die wahre Stufe Bahá'u'lláhs einzuhalten sei. Ich glaube, das ist etwas, was wir so noch nie gehört haben, ja, im Zusammenhang mit den ganzen Ereignissen von Bahá'u'lláhs Erklärung und so weiter und Aktivierung seiner Offenbarung und so im Siyarat. Das war also vorher schon unter einigen Barbie Thema gewesen. Und das Interessante ist jetzt nämlich auch noch spannend. Ihr erinnert euch, diese Episode ist allerdings in Nabils Bericht im Band 1 verbürgt. Das ist das Abdul, das Bahá'u'lláh, ja, wurde ein erstes Mal schon aus Persien ausgewiesen, allerdings in einer höflichen Einladung gehalten, die Ausweisung aus Iran. Es wurde so gesagt, dass er sozusagen, ja, wegen der ganzen Bewegung, die durch die Sache des Bab dann entstanden war und so nach dem Märtyrertod des Bab, ist es besser, wenn er eben das Land verlässt. Und wegen Respekt gegenüber seiner Familie, dem Nuri-Clan, der immer sehr, sehr, sehr eng mit dem Hof des Königs dann verwoben war, hatte man ihm dann eben gesagt, dass er, um Repressalien zu entgehen, einfach ins Exil gehen soll. Und es war zwar höflich gehalten, hieß allerdings, dass er verbannt wurde, ja? Und er wurde verbannt nach Karbala. Er war schon mal im Irak, aber nicht Bagdad, sondern Karbala. Und in Karbala, und interessanterweise ist das die Stadt, wo der Schrein von Imam Hussein ist, über den ich schon häufiger gesprochen habe, der dritte Imam der Schiiten, diese Gestalt, die so Christusgleich ist in der islamischen Sendung, der sozusagen zum Märtyrer, erinnert euch, ja? Elke, kurz nicken, wenn du euch erinnerst, Imam Hussein, ja. Und Bahá'u'lláh ist ja die Wiederkunft von ihm und heißt auch interessanterweise im bürgerlichen Namen Hussein Ali Nuri. Diese bürgerlichen Namen, die sind alle nicht Zufall. Misa Musa Rai Kalim, Misa Yahya. Und dann halt eben Hossein Ali Nuri. Das ist alles kein Zufall. Aber auf jeden Fall, Bahá'u'lláh, da war dann in Kerbela und dort hatte ein Gläubiger das riesige Privileg, das unendliche Vorrecht, der ist Sheikh Hassan Zunusi. Sheikh Hassan Zunusi hatte das große Vorrecht. Wir fangen hier an. Er war Schüler von Seyyid Kazem, lebte auch noch in der Zeit von Sheikh Ahmad, hatte tatsächlich den Tag des Bab erkannt, wurde zu einem engen Vertrauten des Bab und zu einem seiner Kopisten, seiner Schriften und Sekretäre. Später wurde er dann eben in den Irak geschickt mit der Weisung des Bab, dass er leben wird. Er wird leben, weil er wollte auch Märtyrer werden. Und der Bab sagte ihm, er wird leben und er wird das Angesicht des verheißenen Hussein schauen. Und an jenem Tag soll er des Bab gedenken, der ihm prophezeit hatte, dass diese Begegnung mit dem Herrn geschehen wird. Und Sheikh Hassan Zunusi war nun ein von Alter gebeugter Mann in Karbala. Ja, viele Babi mussten dann aus dem Iran raus wegen den Verfolgungen. Dort in Karbala begegnet er Bahá'u'lláh, der die Hand von Sheikh Hassan Zunusi nimmt und dann diesen berühmten Satz sagt. Das haben wir vielleicht öfters mal gehört. Diesen Satz, dass heute ist der Tag, an dem ich dich als Babi in Karbala bekannt machen will. Und dann flüstert er ihm ins Ohr und das sagt Sheikh Hassan Zunusi und habe ins Bericht festgehalten, dass Bahá'u'lláh ihm sagt, dass er der verheißene Hussein ist, dessen Begegnung der Bab ihm versprochen hatte. Und Sheikh Hassan Zunusi noch vor den Ereignissen Siyarchal weiß, dass Bahá'u'lláh ist. Das heißt also, diese ganze Idee, dass das alles mit Siyarchal beginnt, habe ich ja eh schon relativiert häufiger. Dass das mehr ein Startmoment ist für eine neue Phase, aber die Manifestation ist immer eine Manifestation, wird nicht erst eine. Das war einer der Punkte, darüber haben wir sehr häufig gesprochen in diesen 3 Jahren unserer Vertiefung, oder? Ja, also, dass die Manifestation schon immer Manifestation ist und noch mehr als das, was der Begriff Manifestation hergibt. So, im Endeffekt, also war das so dieser Zusammenhang jetzt damals um diese Zeit. Ein weiterer Grund allerdings für die Ernennung von Misa Yahya ist natürlich der Aspekt der Prüfung. Wir haben jetzt gesagt, er war einmal die Wiederkunft von Misa Yahya, von Yahya Taimi Dahande, von Johannes dem Täufer, funktionell, hat es nicht erfüllt. Dann haben wir aber auch gesagt, dass es natürlich historische Gründe hatte, weil er war sehr jung, keiner kannte ihn wirklich. Und so wurden dann halt eben, wurde Bahá'u'lláh als prominentes Gesicht der Babi-Gemeinde geschützt. Aber darüber hinaus, der allerinteressanteste Punkt, warum wurde das überhaupt gemacht? Warum wurde dieser Jagd hier eingesetzt? Es ist Prüfung. Natürlich ist es Prüfung. Ist dieser Aspekt der Prüfung, die gibt es in jeder Offenbarung. Wir haben in Tambach bei Ketab Iran den vierten Absatz da gelesen und dann weiter bis zu der Geschichte von Noah und darüber hinaus, wo Bahá'u'lláh erklärt, es ist immer Wesenszug der Offenbarung.
dass es immer eine Art Prüfstein geben muss, an dem die Wahren und die Falschen voneinander geschieden werden. Das muss sein. Und im Endeffekt gibt es ein Koranvers, Sure 29, Vers 2, Suratul Ankabut, Kiyomars. Da heißt es, wähnen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben, und sie würden nicht auf die Probe gestellt. Jeden Tag werden wir ihren Glauben auf die Probe stellen. Ja? Das heißt einfach nur zu sagen, ich habe Erklärungskarte erschrieben, reicht schon mal gar nicht. Sieben Kurse Ruhekurs reicht auch nicht. Im Endeffekt, das ist eine, die Prüfungen im Glauben sind Prüfungen für das, für die innere Haltung des Menschen, ja. Und die muss es in jeder Zeit geben. Und in der Zeit des, der Baha'i-Ära gab es die auch immer wieder. Natürlich als später Baha'u'llah, jetzt hatte ich schon mal historische Punkte genannt, warum Muhammad Ali überhaupt ernannt wurde, ja, im Zuge der Ernennung von Abdu'l-Bahá mit seinem Titel. Darüber hatten wir schon mal geredet, aber an dieser Stelle in der Kürze. Natürlich ist es Test. Natürlich weiß Baha'u'llah, dass sein Sohn Bündnisbrecher wird, weil er alle Dinge weiß. Zukunft und Vergangenheit für ihn offenbar ist, wie eine Momentaufnahme. Aber das ist Prüfung. Und warum hatte Shoghi Effendi kein Testament hinterlassen? Dann denken die Freunde so lange darüber nach, ganz aber ruhig acht oder so, wenn es um das Thema geht. Ist ganz klar, weil es Test war. Test für die Gläubigen. Warum er keinen Sohn hinterlassen hat, ist natürlich Prüfung. Ja, das ist natürlich alles Prüfung für die Gemeinde, ja, dass er dann nicht mehr da ist in der Mitte des 10-Jahres-Planes, ohne dass Universalhaus der Gerechtigkeit errichtet worden wäre. Das sind alles göttliche Prüfungen für die Menschheit und für die Bahai-Gemeinde, für die Auserwählten, ja. Und diese Prüfungen gab es in jedem Zeitalter, in jeder Sendung. Und jetzt in diesem Zusammenhang, also Misa Yahya, natürlich ist eine Art Test, die der Bab installiert in seine Sendung, ja. Und das heißt nicht, dass Misa Yahya dazu verdammt war, schlecht zu sein. Baha'u'llah lädt ihn ja auch hier wieder ein, auch wieder auf den geraden Pfad zurückzukommen. Der Mensch tut Schlechtes, weil er sich dazu entscheidet. Nur weil Gott weiß, wie wir handeln werden, ist das nicht der Grund, dass wir handeln, wie wir handeln, ja. Und dementsprechend ist das allerdings so eine Prüfung geworden für die Gläubigen. Der Bab stellt damit eben die Gesamtheit der Babi-Gemeinde mit der Ernennung Misa Yahyas auf die Probe. Ebenso, wie ich schon gesagt habe, Baha'u'llah mit dem Erzbundesbrecher Muhammad Ali später in seinem Buch des Bundes die Bahai-Gemeinde auf die Probe stellt. Ja, solches ist es als Prüfung eben für die Gläubigen zu sehen, um die wahren Liebenden, wie es im Kitab Iran heißt, von den Heuchlern zu scheiden und eben das ta und tatsächlich eben das Gold von den unwürdigen Elementen. Als seine Heiligkeit Baha'u'llah dann im, der Bab, Entschuldigung, im, der Bab im Juli 1850 hingerichtet wurde, hielt sich Misa Yahya in der Zeit in Tarkur auf, in einem Dorf in Mazandaran. Er heiratete auch übrigens um jene Zeit zum ersten Mal. Und dieses Dorf befand sich in der, in Besitz von Baha'u'llahs Vater. Misa Bozorge Nuri, wissen wir, war sehr einflussreich in Mazandaran und Baha'u'llah und sein Vater besaßen mehrere Ländereien, Dörfer tatsächlich, ja. Und warum habe ich das mit der Heirat hier an dieser Stelle erwähnt? Weil Misa Yahya tatsächlich sehr, 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 sehr viel geheiratet hat und auch von den Babi tatsächlich auch gefordert hatte damals, später mal in Bagdad, was natürlich auch sehr viel aussagt über seine, seine persönliche, über seinen persönlichen Charakter oder einen Charakterzug von ihm. Er hat tatsächlich aufgefordert, dass die Babi Geschwister, die noch so Jungfrauen sind oder so weiter, von sich aus Schwestern oder dergleichen, ihm schicken sozusagen als Geschenk sozusagen, für entsprechend seiner Stellung als nominelles Oberhaupt und sowas, ja. Und deswegen habe ich es an dieser Stelle auch genannt. Also das heißt, also im Endeffekt, Misa Yahya ist nicht nur, weil er nicht gar, so gar, sagen wir mal, nicht so ganz vertieft war in die Schriften des Bab, einfach auch nicht qualifiziert für das, was er für sich beansprucht hat, sondern auch sein persönliches Betragen, dass er furchtsam ist, das hören wir gleich jetzt, dass er sich nämlich dann, als er hört, dass der Märtyrertod des Bab passiert war, dann eben seine Familie zurücklässt, in die Berge Mazandaras alleine flüchtet, sich verkleidet, umherwandernd, und dergleichen. Und wann immer er dachte, dass irgendwas seine Sicherheit gefährden würde, drohte er irgendwelchen Leuten, die ihn kannten, dass er sie exkommunizieren würde oder dergleichen, wenn sie irgendein Merkmal, ein Zeichen geben, dass sie ihn kennen oder sowas. Ja, es ist halt wegen seiner Furchtsamkeit und auch wegen allen anderen Sachen in seiner Persönlichkeit, war er einfach für das, was er für sich beansprucht hat, nicht gemacht. Und seine Sicherheit wurde auch gefährdet, als Baha'u'llah, der stets seine schützende Hand eben über Misa Yahya hielt, vom Minister, das war Amir Kabir, also Misa Tarih Khan, gezwungen wurde, dann eben im Juni 1851 das persische Land zu verlassen, wie ich gesagt habe, wo Baha'u'llah ja dann nach Karbala kam. Baha'u'llah war 9 Monate in Karbala, ehe dann von dem neu eingesetzten Minister, Misa Ara Khan, wieder in den Iran zurückberufen wurde. Jener Minister war auch eingeheiratet in die Familie Baha'u'llahs und dementsprechend eigentlich zunächst einmal, was den Anschein machte, wohlgesonnen der Familie Baha'u'llahs und eben Baha'u'llah selbst. Später, als dann das Attentat auf den Schah kommt, da nämlich unterstützt er Baha'u'llahs Familie gar nicht, und macht, also tut auch nichts, um Bahá'u'lláh sozusagen aus dem Siyar-Cult zu befreien oder um das zu verhindern, sondern er bereichert sich tatsächlich an den Besitztümern Bahá'u'lláhs dann. Er hat ein kostbares Haus, viele, wissen wir, Reichtümer gehabt und so. Und einige Ländereien überschreibt er dann einfach klammheimlich auch auf seinen eigenen Namen und sowas und unterschlägt die dann und sowas auch. Aber da zumindest lädt er Bahá'u'lláh wieder zurück ein, nach Persien zu kommen, wo eben das Klima noch ein bisschen anders war vor dem Attentat auf den Schah. Und kurz nach seiner Rückkehr erfährt Bahá'u'lláh von dem Komplott eben einiger Aufgebrachter und verzweifelter Babi, die gemeinsam klammheimlich planen, einen Anschlag auf das Leben von Nasreddin Schah zu begehen. Bahá'u'lláh, wissen wir, verurteilte die Pläne aufs Schärfste und warnte auch vor den verheerenden Konsequenzen, die eben so ein Attentat mit sich bringen würde. Also die Situation der Babi war ohnehin schlimm und das würde eben zu unendlich viel weiterem Leid führen und ist auch natürlich dem Geist der Sache des Bab entgegengerichtet. So etwas, ja. Und nur kurz vor dem Attentat auf das Leben des Königs zog sich Mirza Yahya, der als nominelles Oberhaupt der Gemeinde natürlich in die Pläne dann vollkommen eingeweiht war, dieser sogar dann vorangetrieben hatte. Mirza Yahya machte sich dann eben stark, dass das gemacht wird, dass der Schah umgebracht wird und so weiter. Und er hat auch die Babis in Briefen zur Unterstützung der Attentäter aufgerufen, von Teheran nach Tarkur zurück und so immer wieder Briefkorrespondenz gehalten, dass sich eben die Babi dieser Verschwörung anschließen sollen, um die dortigen Gläubigen eben im Falle eines misslungenen oder auch gelungenen Attentats zu einem möglichen Aufstand gegen die Regierung zu mobilisieren. Also Yahya hatte wirklich die Idee gehabt, dass man eigentlich den persischen Staat einfach auch dann deinstalliert, ja, also das Regime sozusagen. Und Bahá'u'lláh hatte das aufs Schärfste verurteilt, Yahya macht das sozusagen immer noch. Also, wenn man so will, unter vorgehaltener Hand und mit dem Status, den er innehatte als Oberhaupt, befiehlt er das. Und der Plan einiger weniger Verantwortungsloser missglückte jedoch und führte zu harten, wissen wir, Vergeltungsmaßnahmen seitens der Regierung gegen die Gesamtheit der unschuldigen Babi. Bahá'u'lláh, der als führende Persönlichkeit der Gemeinde bekannt war, wurde dann, wie wir wissen, in das unterirdische Verlies in Teheran, dem Siyarchal, eingesperrt. Und verkleidet als Derwisch flüchtete Mirza Yahya dann aus Tarkur. Im Januar, also er wurde nicht erwischt. Er ging dann irgendwie einfach so, kam glimpflich davon. Viele andere Babi mussten ihr Blut dafür geben, dann tatsächlich, für diesen Plan, der eigentlich auf Mirza Yahya zurückging, ja. Im Januar 1853 zog Bahá'u'lláh dann mit seiner Familie nach Bagdad und Mirza Yahya, der sich in der Zwischenzeit in Rasht, Razwin aufhielt, also so Städten im Iran immer hier mal da, und bis dann sogar schon mehrfach seinen Glauben an den Bab öffentlich abgeschworen hatte, als man ihn irgendwie mal irgendwo festgehalten hatte oder so. Seine Identität wusste man ja nicht, aber da sagte er dann mal, nein, nein, ich bin kein Babi. Ich bin kein Babi. Also mehrmals den Glauben an den Bab abgeschworen, während tausende Menschen im Iran für die Liebe zum Bab gestorben waren. Und in der Zeit trennte er nun jede Verbindung zu dem Babi und begann mit falscher Identität, also er nannte sich dann anders und so weiter, als Tuchverkäufer in Kirmanschah an der Grenze zu Kurdistan zu arbeiten. Und dort traf er dann eben auch Bahá'u'lláh und seine Begleiter, die auf dem Weg waren, eben nach Bagdad und die sich dann eben, und die ihn dann eben mit in den Kreis der Karawane sozusagen mit einschlossen. Keiner wusste wirklich, dass es Mirza Yahya war, außer einigen wenigen. Und natürlich Bahá'u'lláh wusste das, ja klar. Und Mirza Yahya hat ja auch um die schützende Hand von Bahá'u'lláh erbeten, also dass sozusagen Bahá'u'lláh auf ihn aufpassen soll, ja? Ein Auge auf ihn haben soll. Und in ständiger Angst um sein Leben tarnte sich Mirza Yahya als Baumwollhändler. Dann beschloss er, der Gruppe irgendwie zu folgen, aus weiterer Distanz, nicht so ganz nah bei ihnen, damit sie ihn nicht erkennen. Und im Juni 1853 erreichte er 2 Monate nach Bahá'u'lláh, um auch nicht so den Anschein zu machen, als ob er mit denen irgendwie zusammenhängt, mit den anderen Persern, die gerade jetzt ins Osmanische Reich kommen. 2 Monate später erreicht er dann auch Bagdad, wo er dann, um nicht in Beziehung zu den verbannten Babi auch gebracht zu werden, seine Unterkunft im arabischen Viertel nahm. Ja, es gab ein persisches Viertel nun dann, wo halt eben diese ganzen Menschen aus dem Iran da gelebt haben, auch nicht nur Babi, sondern auch Muslime und so weiter, die aus diplomatischen oder anderen kaufmännischen Zwecken dort gelebt haben. Und er wohnte dann mit Absicht woanders. Und da Mirza Yahya, anders als die übrigen Begleiter Bahá'u'lláhs, nicht verbannt war, er war ja nicht offiziell verbannt worden, deswegen erfolgte er eigentlich freiwillig ins Exil, weil er ohne seinen älteren Bruder ja nicht auskam. Deswegen legt ihm Bahá'u'lláh eigentlich auf. Er sagt, jetzt hast du jetzt ein bisschen hier so Schutz und so weiter alles erfahren. Nun soll er in den Iran zurückkehren und die dortigen Babi führen, sowie die Interessen des Glaubens fördern, weil er sagt, die Sache des Bab ist im Iran nun in alle Richtungen zersprengt, ja, wegen den Verfolgungen. Es gibt keine Orientierung, es gibt keine Führung. Mirza Yahya soll seinem Amt entsprechend zurück in den Iran und irgendwie versuchen, die Sache des Bab dort zu fördern. Doch Mirza Yahya entschied sich, die nächsten Jahre unter falschem Namen in Verborgenheit zu verbringen. Sogar wenn Babi aus Persien hunderte von Kilometern reisten, dem Gebot des Bab treu ergeben um ihn als nominelles Oberhaupt der Gemeinde zu sehen, weil der Barb hat ihn ja ernannt. Und er sagt doch, dass man ihn respektieren soll. Und viele Barbi kamen, um ihn zu sehen. Deswegen, die hatten dann gehört, irgendwie Gerüchte verbreiteten sich, er ist nicht mehr in Persien. Und weil man irgendwie wusste, dass viele Barbi damals nach Baghdad gegangen sind, also nach in den Irak, lag die Vermutung nahe, dass Misa Yahya dort sei. Und sie hatten dann eben vorgehabt, Misa Yahya zu sehen. Und wenn sie in Erfahrung bringen konnten, wo er sich gerade befand, so lehnte dieser aus Gründen eben seiner persönlichen Sicherheit ab. Er lehnte ab, sie zu empfangen. Und seine Verschwiegenheit und Furcht, gepaart mit seiner Unfähigkeit eben, die dazu führte, dass viele Babi enttäuscht den Glauben verließen und wieder Muslime wurden, schaffte schnell in der Gemeinde eine Lücke, ein Vakuum, in dem dann nicht weniger als 25 andere Anwärter eintretend in diesem Vakuum dann den Anspruch erhoben, dass sie der Verheißene sind. Also nicht alle 25, die werden von Abdul-Bahá zwar alle so klassifiziert, aber im Detail haben sie nicht alle gesagt, wir sind Manjusulula. Sie haben auch andere Titel oder andere charismatische Ränge für sich beansprucht, aber insgesamt, wie Abdul-Bahá festhält, 25 Personen traten hervor und behaupteten dann eben, dass sie sozusagen, wenn man so will, entweder er den Gott offenbaren wird, sind. Oder aber, dass sie halt eben so eine himmlische, göttliche, ein göttliches Mandat innehaben. 25 Persönlichkeiten. Bemerkenswert ist, dass obwohl Baha'u'llah selbst in jener Zeit seinen Anspruch nicht offen verkündete, dennoch eine große Zahl Babi ihn als ihren geistigen Erbauer anerkannten, ja? Egal, ob er sagte oder nicht, dass er es ist. Er sagt es ja nicht. Ja, wissen wir, bis ganz spät in der Baghdad-Periode waren die Schriften sehr, hatten eine große geistige Ambivalenz, was das betrifft, eben seine wahre Stellung. Und es wurde dann immer klarer, je näher eben das Jahr 1863 rückte, aber viele Gläubige waren sich dessen gewiss, dass Baha'u'llah, dass die Rettung und das Heil der Babi-Gemeinde in Baha'u'llahs Händen liegt. Ja? Baha'u'llah gewann immer mehr die Anerkennung und den Respekt der Babi-Gemeinde, was zum großen Neid von Misa Yahya führte. Und in jener Zeit verbündete sich Misa Yahya eben mit dem gefährlichen Seyyid Muhammad Esfahani, einem namentlichen Baha'i, der Baha'u'llah zuvor in Karbala schon begegnet war. Dieser bösartige und absolut gemeine, perfide Seyyid Muhammad Esfahani, auf den sich auch Baha'u'llah an dieser Stelle des Kitab das bezieht, also hier bezieht er sich nicht nur auf Misa Yahya, sondern auch auf den, der Misa Yahya in die Irre geleitet hat und den Gott ergriffen hat, das ist Seyyid Muhammad Esfahani, der sogenannte Antichrist Erika, Antichrist der Baha'i-Offenbarung, so wurde er genannt. Er wurde bezeichnet als der Antichrist der Baha'i-Offenbarung und wir wissen, dass in den früheren Religionen ja auch erwähnt wird, dass wenn der Verheißene kommt, so eine Art Antichristgestalt erscheinen wird, ja. Und das sagt Baha'u'llah Shohreh Effendi, bestätigt das, das soll dieser Seyyid Muhammad Esfahani gewesen sein. Unter anderem, ja. Und angestachelt eben durch den wurde Misa Yahya immer waghalsiger in seinen Behauptungen, auch irgendwie konfrontativer, irgendwie aggressiver in der Konfrontation und in dem, was er für sich beanspruchte. Und angestachelt eben durch ihn begann dieser Yahya auch nun allerhand Lügen und Gerüchte über Baha'u'llah zu verbreiten, was er vorher nicht getan hatte. Er war vorher schon immer verängstigt, war nicht so ganz bewandert in nichts, aber hat sich in den Schatten Baha'u'llahs gestellt und von dessen und von diesem Nährboden auch gezehrt. Aber nun begann er eben von Baha'u'llah schlecht zu sprechen und Gerüchte unter den Babi zu verbreiten. Wir müssen an dieser Stelle sagen, weil ich sage das, weil wenn wir jetzt die Sekundärliteratur lesen über die Baha'i-Geschichte, dann wird dieser Punkt nicht mehr genannt, den ich vorher genannt habe, wirklich. Ich sage das jetzt nochmal, weil wir hören immer nur, dass Baha'u'llah aufgrund von der Uneinigkeit, die sich drohte zu ergeben, sich dann zurückgezogen hat in die Berge von Kurdistan. Aber jetzt nochmal zurück ein Jahr vorher. Ich habe ja gerade erwähnt, der Sekretär des Bab hatte gesagt, hört auf, über Baha'u'llah die ganze Zeit so Spekulationen anzustellen. Was sagt das? Das sagt also, im Irak gab es schon ein Lager, eine Menge an Babi, die tatsächlich unabhängig dessen, was Misa Yahya jetzt vorzuweisen hatte oder nicht, die wussten oder spürten oder spekulierten zumindest, dass Baha'u'llah etwas Besonderes ist in der gesamten Babi-Gemeinde. Das heißt also, wenn jetzt diese ganzen Konflikte passieren dort unter den Gläubigen und Baha'u'llah sich dann für den Zweck der Einheit dann zurückzieht und um nicht Ursache für Uneinigkeit zu werden in die Berge geht, dann hängt das also mit dieser Dynamik zusammen. Weil dieser Punkt, glaube ich, der wird nicht genug erwähnt. Das heißt dann einfach, dass dann die Babi irgendwie ja, in Uneinigkeit waren wie Misa Yahya und so und deswegen sich Baha'u'llah zurückgezogen hat. Aber der Punkt ist ja, diese Uneinigkeit ergab sich ja nur, weil viele ja auch davon überzeugt waren, dass Baha'u'llah tatsächlich eine besondere Stellung innehatte. Nichts dazu muss man allerdings sagen, es war nicht nur Misa Yahya und es waren auch nicht nur die Bewunderer von Baha'u'llah. An dieser Stelle muss ich nochmal erwähnen, unter dem Babi gab es ja auch andere von diesen 25 so und so, die einen Anspruch für sich hatten. Es gab viele andere, deren ja, Anhänger, Meinungsvertreter auch da beigetragen haben, dass im Endeffekt insgesamt dieses ganze Klima damals in Bagdad sagen wir mal, sehr uneinig war, ja. Sehr, sehr, sehr weit weg von der Absicht und dem Ziel von der Sendung des Bab gelegen war. Und in dieser Zeit zog sich dann Bahá'u'lláh, wie wir wissen, im April 1854, ohne jemanden vorher in Kenntnis zu setzen, mit einem Herzen voll Schmerz verzerrt in die Berge Kurdistans nach Sargalun Soleimaniye, um dort für 2 Jahre als Derwisch Mohammed zu leben. Und in der Zeit von Bahá'u'lláhs Abwesenheit wurde Misa Yahya immer anmaßender. Nun war Bahá'u'lláh ja nicht mehr da und er hatte ja wirklich auch Schriftzeugnis als nominelles Oberhaupt, ja. Und dementsprechend nahm seine sehr waghalsige Beanspruchung von Autorität zu. Zugleich, und das ist ja das Paranoide, versteckte er sich in Bahá'u'lláhs Haus und begann systematisch all diejenigen zu denunzieren, die er als Feinde empfand, ja. Also er selber war nicht mehr präsent, aber zehrte sozusagen von einem Status, dem er zugesprochen worden war, und war aber gar nicht mehr unter dem Babi auch wirksam. Und alle, die nun irgendwas tun wollten für die Babi-Sache, gerechtfertigt oder eben nicht, mit welcher Autorität sie beanspruchten, was zu tun, er denunzierte nun alle systematisch als Feinde und sprach sie eben auch als Babi ab. Also, dass sie sozusagen nicht mehr Teil der Community wären, ja. Und so gab er auch den schändlichen Befehl, dass Dayan und Misa Ali Akbar Afnan, das war ein Vetter des Bab, muss man sich vorstellen. Diese beiden Bewunderer, also Misa Ali Akbar Afnan war ein Bewunderer von Dayan. Und Dayan selber hatte viele Bewunderer, war eine herausragende Gestalt, war jemand, der durch einen Traum, als der Bab in Schehlich war, zum Glauben zum Bab kam. Er war sehr, sehr, sehr gebildet, war eigentlich auch Sohn von einem Staatsmann im Iran und dergleichen. Und wurde, also sein Name war Said Asadullah Hui, aber er wurde vom Bab dann Dayan genannt. Das bedeutet eigentlich der Rechtende oder eigentlich der Richter. Und er wurde vom Bab wurde ihm prophezeit, dass er der Dritte sein werde, der an ihn den Gott offenbaren wird, glaubt. Also er nannte ihn den dritten Buchstaben, von ihm den Gott offenbaren wird. Buchstabe kennt ihr vom Buchstaben des Lebendigen. Und so wie der Bab Buchstaben des Lebendigen hatte, sagt er, Manjusorullah, er den Gott offenbaren wird, wird auch Buchstaben des Lebendigen haben. Sowas wie Buchstaben des Lebendigen. Also Leute, die an ihn glauben, noch bevor er sagt, dass er es ist. Und er sagte, unter denen wird Dayan der Dritte sein, ja? Der Dritte, der an Bahá'u'lláh glaubt, bevor Bahá'u'lláh überhaupt sagen wird, dass er es ist, ja? Und diese beiden Gestalten ließ Misa Yahya ermorden auf seinen Befehl hin, ja? Also er rief zum Mord an diesen beiden auf und er hatte einen privaten Assassinen tatsächlich und hatte den dann eben ausgesandt, um eben Dayan und Misa Ali Akbar Afnan umzubringen. Und der Bab, interessanterweise, hat dem Bayan ja verboten, dass man überhaupt dem Babi glauben, Fatwas erlässt. Das ist das, was die Muslime tun. Dass sie irgendwelche Leute dass sie irgendwie nicht rechtgläubig sind, dass man die zum Tode verurteilt und so weiter oder sie verflucht. Das hatte alles der Bab verboten. Misa Yahya machte davon permanent Gebrauch dann tatsächlich in dieser Zeit in Bagdad, als Bahá'u'lláh nicht dort war. Und zudem befahl er auch versunken in seinen finsteren Machenschaften, weil er dieses Attentat an Nasreddin Shah nicht funktioniert hatte. Er schickte Misa Arajan, das war der Sekretär von Bahá'u'lláh, ja. Das war auch übrigens, wenn man so will, Misa Arajan war der zweite Mensch nach Abdu'l-Bahá, der jemals an Bahá'u'lláh glauben sollte. Dieser Sekretär, der ein Leben lang, also sagen wir sein Leben lang, 40 Jahre Sekretär von Bahá'u'lláh war, aber am Ende seines Lebens dann leider dann noch Bündnisbrecher wird. Aber dieser sogenannte Misa Arajan, den schickt Misa Yahya zurück nach Teheran im Auftrag, Nasreddin Shah zu töten. Und Misa Arajan auf dem Weg in den Iran, kommt in den Iran, kehrt dann wieder zurück und merkt eigentlich, wie absurd sein Vorhaben war. Also wie soll er das überhaupt machen? Und sie haben das doch schon probiert, also andere Babi. Und so viele Leute im Iran sind gestorben und die ganze Sache des Bab ist in ein schlechtes Licht gerückt worden. Das ist absurd. Und er kommt wieder zurück nach Bagdad. Er trifft dann später Bahá'u'lláh und sein ganzer Glaube wird wieder von Neuem belebt. In dieser Zeit, als Misa Yahya die Zügel in der Hand hatte, hat er gemerkt, da irgendwas fehlte ihm, ja. Nun, Misa Yahya hatte nicht nur den Glauben der Menschen ganz hart auf die Probe gestellt mit seiner Unzulänglichkeit und mit seinen absurden Machenschaften, sondern auch darüber hinaus was sehr Schändliches getan, und zwar er heiratete die zweite Frau des Bab, eine abscheuliche Tat, die streng verboten war, ja. Und darüber hatten wir schon mal gesprochen in der Vergangenheit. Und Nicht nur das, er schied sie dann später, weil die anderen vielen Frauen von Misa Yahya neidisch wurden auf sie, weil sie als ehemalige Frau des Papstes sozusagen eine besondere Stellung in gehabt hätte. Und da sieht man auch seine Frauen waren ähnlich wie er gestrickt, ja. Und aufgrund dessen ließ er sich dann von ihr scheiden und er gab sie dann in die Zwangsheirat mit diesem verruchten, perfiden Seyyid Mohammed Esfahani, der sozusagen dann auf diese Art und Weise dann die zweite Frau des Bab dann unmittelbar nach Misa Yahya geheiratet hat. Das war, also Bahá'u'lláh sagt ja, unter allen Taten, die Misa Yahya begangen hat, und Misa Yahya hat ja auch später Bahá'u'lláh in Adrianopel ja auch vergiftet. Unter allen Taten, die er verbracht hat, sagt Bahá'u'lláh im Brief an den Sohn des Wolfes, war das, dass er die zweite Frau des Bab geheiratet hat, die schändlichste seiner Taten, ja? Um das nachzuvollziehen, natürlich, wenn wir das jetzt so sagen, in einem Europa von heute, wo jetzt sowieso die Leute sich an gar keine Moral mehr halten, kann man das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen. Der Punkt ist allerdings tatsächlich, dass es hier um etwas geht, das muss man nachvollziehen. Das geht um etwas, was mit dem Andenken des Bab und mit viel Scham verhaftet war und mit der Ehre des Bab verknüpft war, das Andenken an ihn, ja, durch seine Frau. Und eben das, und es war auch schon im Koran verboten, dass man in der Sure Ahzab wurde, das von Mohammed offenbart, dass die Frauen des Propheten wie die Mütter der Gläubigen sind, ja. Das heißt, wenn der Prophet der Vater der Gläubigen ist, dann sind seine Frauen die Mütter der Gläubigen. Und ergo ist es verboten für einen Gläubigen, eben eine Frau des Propheten eben zu ehelichen, ja. Und die hat natürlich eine besondere Stellung immer, die Gemahlinnen der Offenbarer haben immer eine besondere Rolle inne und so weiter. Und eben, dass Misa Yahya das getan hatte, hat zum einen sehr schlechtes Licht geworfen auf die Barbie-Sache und auf die Ethik der Barbie unter der muslimischen Bevölkerung, der sowieso nur einen Anlass gesucht haben, um ganz die Barbie-Sache schlecht zu reden. Das war ein gefundenes Indiz für die dann einfach. Darüber hinaus hat Misa Yahya sozusagen, Gott bewahre, wenn wir so wollen, mit der Ehre des Bab gespielt. Und darüber hinaus war das auch gegenüber der Frau einfach unerbietig, weil sie im Endeffekt ja zu dieser Ehe dann genötigt wurde und später zwangsverheiratet mit Seyyid Mohammed Isfahani. Und die Mutter des Bab, ein Grund, warum sie sehr lange nicht an die Sache des Bab geglaubt hat, war gerade diese Geschichte. Diese Geschichte, dass eben dieser Yahya die Frau des Bab geheiratet hat, weil sie sagte dann interessanterweise: Wie soll ich denn an eine Sache glauben, von der ihr selbst und der sozusagen beansprucht, der Nachfolger des Bab zu sein, selber auf diese Art und Weise schändlich damit umgeht. Ja, also wenn das doch wahr wäre und ihr selber dran glaubt, wie konntet ihr das zulassen? Wie hätte Misa Yahya als Nachfolger das machen können? Und das hatte in ihr so eine Art Protest wachgerufen tatsächlich, dass sie das eben nicht als wahr anerkannte. Ja? Und später dann mit Ketab Iran und Führung dann von Bahá'u'lláh und so weiter, wissen wir ja dann. Also, und das war ich meine, in dieser Phase und so weiter, in diesem Zeitraum ungefähr und so, ist sie dann auch dann zum Glauben geführt worden. Ja, im Endeffekt, auf Drängen eben der Freunde, die den Aufenthaltsort Bahá'u'lláh schließlich in Erfahrung bringen konnten in Sulaimaniyah, beschloss dieser zurückzukehren, um die demoralisierte, erniedrigte, gedemütigte, entehrte Gemeinde des Bab wieder zu regenerieren. Als das Jahr 19 gekommen war, also zwar von 1844 bis 63 waren es 19 Jahre, als das Jahr 19 kam und damit die erste Einheit der Sendung des Bab vollendet war, enthüllte Bahá'u'lláh, wie es der Bab als das Geheimnis von Mostaras vorausgesagt hatte, erstmals öffentlich er den Gott offenbaren wird zu sein, der Verheißene, dessen Kommen alle Propheten der Vergangenheit angekündigt hatten. Mostaras muss ich jetzt nicht mehr erklären, weil eigentlich schon, wahrscheinlich, weil es nach wie vor vielleicht kryptisch ist für den einen oder anderen. Aber wir hatten darüber gesprochen, als wir über den Kitabe-Badine-Vertiefung hatten und ich sehr häufig gesagt habe, dass so etwas wie Siegel der Propheten im Koran für die Babi eingetreten ist mit dieser Aussage des Bab, dass der verheißene Hoval Mostaras kommen wird und man den Zahlenwert gerechnet hatte und das war 2052 und man davon ausging, dass der verheißene erst in 2000 Jahren kommt. Ihr erinnert euch, darüber hatten wir mal geredet. Aber im Endeffekt, das Geheimnis von Mostaras war das Jahr 19 und es gab Herleitungen, die Bahá'u'lláh dann im Kitabe Badi in diesem Zusammenhang darlegt, die ich schon mal erwähnt hatte. Vor seiner Abreise im April aus Bagdad nach Konstantinopel forderte Bahá'u'lláh Misa Yahya auf, seine eben schließlich endlich seine vom Bab anvertraute Aufgabe doch nachzukommen und dessen Schriften im Iran zu verbreiten. Doch Misa Yahya gehorchte einmal mehr nicht und zog weiter nach Mosul, wo er sich dann wiederum vermummt Bahá'u'lláhs Gefolge nach Istanbul anschloss. Also auf mittlerem Weg kam er dann auch zur Karawane hinzu und wieder wie vorher verhüllt, verkleidet, unter anderer Identität, ein bisschen abseits der Karawane, reist er mit ihnen dann mit. Auch nach Adrianopel folgten Misa Yahya und sein Komplize Seyyid Mohammed Esfahani, obwohl sie ja nie verbannt waren, also die machten das immer freiwillig. Bahá'u'lláh sagte, geh zurück nach Iran und erfülle deine Aufgabe dort. Aber er kam die ganze Zeit mit und er war auch noch nicht mal von den Behörden auch exiliert worden, ja. Und dort dann eben in Adrianopel, dort sollten sich die frevelhaften Tiefen von Misa Yahyas Wesen letztendlich dann wirklich offenbaren. Er ging so weit, den Brunnen zu verseuchen, von dem die verbannte Schar Trinkwasser schöpfte, also nicht nur Bahá'u'lláh, sondern seine ganze Familie. Und er ließ sich auch zu der niederträchtigen Tat verleiten, Bahá'u'lláh persönlich zu vergiften, indem er, wissen wir, die Teetasse von ihm mit Gift beschmierte. Bahá'u'lláh litt einen Monat lang unter den verheerenden Wirkungen des Gifts und behielt aus den Folgen eben zeitlebens eine zitternde Hand. Man muss an der Stelle nur sagen, ein Arzt, der Bahá'u'lláh damals gesehen hat, der ging davon aus, dass Bahá'u'lláh sterben wird, ja, und sagte, das ist, man kann ihn nicht mehr retten und so. Aber natürlich, wie wir dann wissen, erfuhr Bahá'u'lláh Genesung. Allerdings eine zittrige Hand behielt er dann von diesem Vorfall dann auch bei und griff selber sehr selten von da an zur Feder, um die Worte Gottes zu offenbaren, sondern diktierte sie. Als sein Mordversuch eben misslang, versuchte Misa Yahya den treuen und loyalen Barbier, also so etwas wie eine Friseur von Bahá'u'lláh, Ostad Ali Muhammad Salmani anzustiften, dass er Bahá'u'lláh, Gott verhüte, umbringen solle. Und Bahá'u'lláh wünschte, diese Geschehnisse mit seinem sündenverbergenden Auge geheim zu halten. Doch die verbannten Freunde erfuhren verschiedentlich davon, als Misa Yahya in seiner Schamlosigkeit so weit ging, diese Tat, die er eigentlich gegenüber Bahá'u'lláh geplant hatte, Bahá'u'lláh selbst zuzuschreiben. Also er hatte Bahá'u'lláh vergiftet und er hatte den Barbier angestiftet, Bahá'u'lláh zu ermorden. Und nun sagte er, dass Bahá'u'lláh es auf mein Leben abgesehen hätte, ja? Und als er diese Schamlosigkeit beging, haben natürlich die Barbie darüber gesprochen. Das ging durch aller Munde und natürlich war dann auch irgendwie klar, dass Misa Yahya auch lügt und das warf sehr schlechtes Licht auf ihn selbst. Und nach weiteren Intrigen seines verräterischen Halbbruders konfrontierte ihn dann Bahá'u'lláh, der bisher immer Rücksicht auf ihn genommen hatte, in aller Offenheit mit seinem Anspruch, er den Gott offenbaren wird zu sein. Also als dann sozusagen diese Uneinigkeit begann, Form anzunehmen, beziehungsweise als eigentlich im Endeffekt das zum Thema wurde, dass Misa Yahya sagte, Bahá'u'lláh habe das getan und darüber gesprochen wurde, hat Bahá'u'lláh dann Misa Yahya konfrontiert mit einem Werk namens Sure Amr. Sure Amr ist die Sure des Befehls. Und in diesem Tablett hatte Bahá'u'lláh nun erstmals, vorher war das ja immer so, Misa Yahya hing einfach dann auch mit zusammen mit dem Verbannten. Aber das war das erste Mal, dass er ihn in aller Deutlichkeit mit seinem göttlichen Anspruch konfrontierte. Ja, natürlich wusste Misa Yahya, dass Bahá'u'lláhs Anspruch ein anderer war, dass im Garten Reswan danach alles anders war und so weiter, alles anders gehandhabt wurde, auch die Gläubigen eine andere Haltung gegenüber Bahá'u'lláh einnahmen. Aber dann wurde dann mit dem Anspruch konfrontiert und interessanterweise wurde er in einer Phase konfrontiert, in der nächst dazu Bahá'u'lláh dann auch alle Könige und anderweitigen Regenten der Welt konfrontierte. Und warum Misa Yahya dann in dieser Zeit? Weil er als nominelles Oberhaupt der Gemeinde des Bab auch angesprochen werden musste, wie das nominelle Oberhaupt der christlichen Gemeinde, der Papst oder eben die vielen Geistlichen im Islam und so. Und in diesem Zuge und jetzt, wo Bahá'u'lláhs Anspruch langsam seinen Zenit erreichte mit seiner öffentlichen Verkündigung, jetzt konfrontierte er eben Misa Yahya. Und was jetzt kommt, ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig für die Bahá'í-Geschichte. Und zwar, Misa Yahya war sich natürlich bewusst, dass Bahá'u'lláh knapp 3 Jahre zuvor verkündet hatte, der verheißene Mann Yusulullah zu sein. Aber er hatte noch keine Stellung bezogen. Nun, da der Bab verhieß, dass mit dem Kommen dessen, den Gott offenbaren wird, die Sendung des Bayan beendet sein würde, bedeutete eben die Akzeptanz von Misa Yahya auch das Ende seiner Autorität, das Ende seiner Führungsfigur, ja? Und angestachelt von diesem Seyyid Mohammed Esfahani lehnte Misa Yahya die Sache seines makellos herrlichen Bruders ab und erhob selbst den Anspruch, Manifestation Gottes zu sein. Und das ist ja das Absurde. Zunächst sagte er, er ist ein Nachfolger des Bab, jetzt behauptete er selber, er ist selbst der Verheißene. Diese beiden Rollen beißen sich auch in der Art und Weise, wie der Bab ankündigte, wie das ganze verheißene Geschehen passieren werde. Das ist, dass sie ein nominelles Oberhaupt, der die Sachwalterschaft innehaben soll, bis der Verheißene kommt und das ablöst. Also was ist es denn nun? Ist er selber nun der Verheißene und er den Gott offenbaren wird? Oder ist er nur das nominelle Oberhaupt? Auf jeden Fall erhob er dann diesen Anspruch, selber Manifestation zu sein. Und diese verruchte Lüge Misa Yahyas führte dazu, dass Bahá'u'lláh sich für 2 Monate zurückzog, um den bis dahin noch als Babi bekannten Gläubigen, weil es gab ja noch nicht das Label Bahá'í, die Wahl zu überlassen, ob sie sich ihm, der Herrlichkeit Gottes, oder eben Misa Yahya, dem Götzen der Verderbtheit, zuwenden möchten. Und die überwältigende Mehrheit, natürlich der Anhänger des Bab, nahm in der Folgezeit die Sache Baha'u'llahs an, wodurch sie fortan als Volk Bahas bezeichnet wurden, als Bahai, wie es der Bab im Rayamul Asma schon angekündigt hatte, als er sagte, dass es eine, dass auf der Kamin, dass auf diesem Kaminroten Meer eine Arche bestiegen werden wird vom Volke Bahas, ja. Und da kommt nun also das Label Bahai zustande. Und vorher eben waren alle insgesamt gekennzeichnet mit dem Titel im Volk des Bayan. Misa Yahya und Seyyid Muhammad Esfahani gingen nun wieder offen dazu über, Baha'u'llah mit falschen Gerüchten und Lügen, die sie bei den Behörden diesmal einstreuten, zu diskreditieren. Und im September des Jahres 1867, jetzt gut zuhören, kam es dazu, dass Seyyid Muhammad dafür einstand, dass es zu einer endgültigen Konfrontation in der Öffentlichkeit zwischen Misa Yahya und Baha'u'llah komme. Misa Yahya und Seyyid Muhammad vermuteten nämlich, dass Baha'u'llah, der bisher immer all ihre Sünden verborgen hatte und der immer gütig zu ihnen war, dass er zu so einer Herausforderung nicht kommen würde, nicht erscheinen würde, ja. Die gesegnete Schönheit jedoch, entgegen der Erwartungen von Seyyid Muhammad Esfahani, der hier hochgeblufft hatte und auch schon in der ganzen Stimmung, in der Stadt Stimmung gemacht hatte, dass es so eine Gegenüberstellung geben wird, kommt alle, die ganze Stadt, Muslime, alle wussten davon. Es soll zwischen den beiden Brüdern eine Konfrontation geben, ja. Und er hatte das eben publik gemacht und dergleichen, und Baha'u'llah stimmte zu, zum angekündigten Zeitpunkt vor Ort zu erscheinen, was dafür sorgte, dass eine große Menschenmasse sich versammelte, um Zeuge dieses Ereignisses, dieser sogenannten, nach islamischer Terminologie, Mubahele zu werden. Eine Mubahele oder Mubahela, wie die Araber sagen, das ist sozusagen, das war aus der Zeit des Islam, als bestimmte Christen eben gesagt haben, oder auch Juden, die kannten das nämlich aus der Tora noch oder dergleichen. Und dann haben Mohammed herausgefordert, dass wenn seine Sache wahr ist, dann werden sie gegenüber ihm Flüche sprechen und er soll sie verfluchen und die Sache, die wahr ist, soll dann eben obsiegen und die, die verflucht worden waren, sollen dann vernichtet werden, ja? Das war so eine genannte Mubahele. Das Prinzip hatte eben Seyyid Mohammed Esfahani hier reinszenieren wollen. Unter den Muslimen gängig. Die wussten, was es jetzt ist. Jetzt kommt wirklich eine, jetzt kommt so ein, jetzt kommt so eine wirklich heftige Konfrontation. Baha'u'llah nahm die Herausforderung an, und selbstverständlich, als dann die Rede davon war, dass Baha'u'llah wirklich erschienen ist am angekündigten Ort, ist Misa Yahya plötzlich nicht aufgetaucht. Die haben gesagt, Baha'u'llah ist wirklich gekommen, Misa Yahya ist nicht erschienen. Misa Yahya erschien dann nicht, zu feige, um sich seine Unzulänglichkeit natürlich bewusst Auge um Auge gegenüber Baha'u'llah zu treten. Und das war natürlich ein klarer Sieg für die Sache Gottes gegen hinterlistige Feinde, die sich damit selbst ins Elend stürzten und sich natürlich in der Öffentlichkeit auch sehr schlecht machten, ja. Und viele Babi, die bis dahin noch nicht so ganz wussten, was ist überhaupt Sache, weil manche kamen aus Persien erst ins Osmanische Reich nach Adrianopel, als Baha'u'llah gerade sich zurückgezogen hatte wegen dieser dreisten Lüge von Misa Yahya. Und er wollte dann, dass die Babi selber entscheiden, ob sie zu Baha'u'llah halten oder zu Misa Yahya. Und viele Babi, die dann kamen, wussten ja gar nicht von den Zusammenhängen. Aber dieses Ereignis hat ihnen dann natürlich dann unter anderem die Augen geöffnet, mit nichts zu all den Schriften, die sie dann zu lesen bekommen haben von Baha'u'llah. Die osmanischen Behörden, die durch Misa Yahyas Lügen aber aufgewiegelt wurden, beschlossen, nach Erlass des Sultans Baha'u'llah lebenslänglich in die Gefängnisstadt Akka einzukerkern. Misa Yahya hingegen, dessen Präsenz man aber in Adrianopel ebenso leid war, schickte man ins Exil nach Zypern. Das hat er nämlich auch nicht gedacht. Der hatte die ganze Zeit schlecht geredet über Baha'u'llah und die Babi, die zu ihm hielten. Aber irgendwann haben die Behörden gesagt, der selber ist. Der ist toxisch. Den müssen wir auch loswerden, irgendwie, ja. Und den haben die dann, also dann haben die Misa Yahya, und was er nicht erwartet hatte, er war bis dahin ja nie exiliert. Er war ja freiwillig im Exil. Den hatte man nun dann also auch dann ins Exil geschickt, und zwar, dann sollte er nach Zypern kommen. Wie es treffender nicht geht, Elke, schickte man ihn auf die Insel Zypern, die seit jeher unter den türkisch sprechenden Leuten als die Insel des Teufels, ja, als die Insel des Teufels bezeichnet wurde. Und dort lebte er bis 1881 als Verbannter des Sultans und danach als Pensionär der britischen Regierung. Und Misa Yahya verstarb am 29. April 1912, also Baha'u'llah am 29. Mai, Misa Yahya am 29. April. Und er verstarb 1912, also viele Jahre nach Baha'u'llah, nach dieser Stelle, die im Kitab-e-Aqdas das hier erwähnt wurde, wo er hier im Kitab-e-Aqdas das ermahnt wird, eben Reue zu tun und sich Baha'u'llah zuzuwenden. Und er wurde nach islamischem Brauch bestattet, nicht nach Babi-Ritus, da kein Babi zugegen war, um ihn eben auch nach der Babi-Beerdigung hätte auch bestatten können. Misa Yahya hatte insgesamt 17 Frauen und hinterließ viele Söhne Neun Söhne, glaube ich, neun Söhne sowie fünf Töchter. Sein ältester Sohn, der als sein Nachfolger ernannt werden sollte, bereute die Taten seines Vaters und fand in der Amtszeit Abdu'l-Bahás wieder zum Glauben und unternahm sogar eine Pilgerreise ins Heilige Land, ja. Und übrigens, dieser Sohn, diese Geschichte ist eigentlich sehr sweet. Der Sohn von Misa Yahya war ein bisschen korpulent. Nicht ein bisschen korpulent, sehr korpulent, ja. Und Abdu'l-Bahá hatte dann extra für ihn einen Stuhl im Schrein des Ba bereitgestellt, weil er wusste, das wird für ihn sonst anstrengend, so diese, das, was die Gläubigen halt machen, sich niederzuwerfen, die Schwelle zu küssen und so weiter, mit der Stirn niederzubeugen. Und dann hat er für ihn extra einen Stuhl bereitgestellt. Er war sehr darauf bedacht, dass es ihm gut geht. Und das Interessante ist, er sagte, bevor ihm der Sohn von Misa Yahya nach Haifa kam, verbot er den Bahai, dass sie in der Gegenwart von ihm den Vater ernennen, also dass sie über Misa Yahya sprechen, wäre in dieser Zeit absolut verboten, ja? Um ihn nicht zu beschämen, kein schlechtes Gewissen zu machen, nicht re zu retraumatisieren, jetzt wo er hier ist und eigentlich die schönsten Tage seines Lebens haben soll, ja? Und heute gibt es tatsächlich fast keine Anhänger Misa Yahyas mehr, wiewohl die Sache der gesegneten Schönheit, für die der Bab sein Leben aufgeopfert hatte, als die stärkste wachsende Religionsgemeinde weltweit zu sehen ist, ja? Und nun zu diesem Absatz. Jetzt haben wir sehr viel Historisches gehört. Ihr glaubt vielleicht, das war ein bisschen unnötig. Ich glaube jedoch, es war wenigstens gut, mal das einmal gehört zu haben an dem Detail und die Zusammenhänge. Aber Kiomas, da hättest du mal nicken dürfen, wenn wir sagen, es war jetzt schon nötig oder so jetzt, ja. Aber auf jeden Fall, historisch hättest du nicht mal gucken können. Aber mit der Aussage nun hier an dieser Stelle des Kitab, das: Erzittere vor deinem Herrn und gedenke der Tage, da du vor unserem Throne standest und die Verse niederschriebst, die wie die diktierten Verse herabgesandt von Gott, dem allmächtigen Beschützer, dem Herrn der Kraft und der Macht. Da erinnert Baha'u'llah daran, dass er die Feder Misa Yahyas führte, als dieser noch ein Kind war. Das ist das Interessante. Baha'u'llah brachte Misa Yahya auch Lesen und Schreiben bei. Und er erinnert ihn zugleich daran, dass aller Ruhm, der ihm von dem Bab zukam, eigentlich von Baha'u'llah herrührte. Und der ihm eben die Worte auch diktiert hatte. Nicht nur, dass er ihm irgendwann mal wirklich beigebracht hatte zu schreiben, sondern er hatte ihm ja auch dieses ganze Vertrautwerden mit den Schriften des Bab, Vertrautwerden mit den Worten Gottes und so. Das kam alles von Baha'u'llah, der ihm das diktierte. Und schon so hält Baha'u'llah schon im Kitabe Badi, in dem Misa Yahya ihm als Götze der Babi-Gemeinde gebrandmarkt wird, fest, dass dieser in seiner Durchtriebenheit die Verse Baha'u'llahs in seinem eigenen Namen unter den Babi verbreitete. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das damals bei der Kitabi-Iran-Vertiefung in Tambach gesagt hatte, Misa Yahya, als er gemerkt hat, wie sehr der Kitabi-Iran auf die Babi-Gemeinde wirkt, hatte dann dreist behauptet, er hat den Kitabi-Iran geschrieben, ja, tatsächlich sogar. Und die Absurdität gipfelt darin, ich wollte es gar nicht sagen, weil es einfach so absurd ist, aber ich sag's jetzt und so. Er hatte tatsächlich gesagt, dass Baha'u'llah, Gott bewahre, ihn eingekerkert hätte irgendwo im Keller und ihn ausgepeitscht hätte 2 Tage und 2 Nächte lang, dass er den Kitabi-Iran schreibt. So absurd, ja. Also von dem wussten ja Leute, er hat nicht mal einen sinnvollen Satz zustande gebracht. Und dann sagen die so eine meisterhafte Argumentation. Und unter diesen Umständen von Baha'u'llah erzwungen, ohne unter seinem Namen publik werden zu lassen. Absurd. Vor allem der Onkel des Baha war ja Gewährsmann dafür, wie diese ganzen Hergänge passiert waren. Und es gab Briefe, die kursierten ja über die ganze Geschichte, wie der Kitab Iran von wann bis wann offenbart wurde und wohin geschickt und wie und wel und wo und so weiter. So, das heißt im Endeffekt, Misa Yahya, seine Lügen und Dreistigkeiten, natürlich, die machten ihn ja auch immer mehr auch kaputt unter den Augen jener, die eigentlich auch, für die es ja wirklich um die Sache Gottes ging, ja. Und im selben Werk sagt Baha'u'llah im Kitab Badi auch, dass er in seinem Erbarmen seine Augen stets vor aller Missetaten von Misa Yahya verschlossen habe, bis auf den Tag, da dieser sich öffentlich gegen die Sache Gottes erhob. Also als er sagte, er ist selber eine Manifestation. Da kennt die Manifestation dann keinen Tauruf mehr. Das ist so eine Art Bündnisbruch, der dann halt eben dann auch nicht mehr zu verzeihen ist, ja. Alle anderen Taten, das ist ja das Spannende. Was Misa Yahya gegen Baha'u'llah persönlich getan hat, hat Baha'u'llah stets vergeben. Das, was eben theologisch, faktisch relevant ist, wenn es um die Wahrheit geht, da gibt es leider keine Kompromisse mehr. Und das ist ja das Interessante. Weil, dass er vergiftet wurde, dass er zuvor in Bagdad schon schändlich sich benommen hat und so weiter. Das hat alles Baha'u'llah zunächst einmal mit sündenverbergendem Auge übersehen. Ja? Und so habe Misa Yahya schließlich selber dafür gesorgt, aus der Gemeinde der Gläubigen ausgeschlossen zu werden. Obwohl Baha'u'llah über ein Jahrzehnt alle seine Sünden verborgen gehalten hatte. Und der Verrat durch seinen jüngeren Bruder, den Baha'u'llah immer geliebt, geschützt, gehegt und erzogen hatte, wogte jedoch auf Baha'u'llahs Herzen sehr schwer. Das muss man auch noch sagen. Obgleich Baha'u'llah natürlich weiß, dass Misa Yahya ein unwürdiges Wesen ist, ja. Das müssen wir hervorheben. Das ist wichtig. Misa Yahya rein historisch war der kleine Bruder von Baha'u'llah. Ja? Wir würden eigentlich sagen, so heute umgangssprachlich im Englischen, his baby brother. Der war so viel jünger als er, ja, dass er ihn großgezogen hat tatsächlich. Und dass dementsprechend Misa Yahya so ein Verrat an ihm begangen hat. Das wird ja daran erkennbar, dass Baha'u'llah diesen Schmerz immer wieder nennt. Und er sagt ja, dass ihm das mehr wehgetan hat. Er nennt nicht mal immer Misa Yahya namentlich, aber die Baha'i wissen immer, wer gemeint ist, wenn sie die Schriften dann lesen. Manchmal nennt er ihn namentlich, dass der Verrat von Misa Yahya viel schwerer war als die Ketten und die Verbannung und dergleichen. Das hat also ihm in seiner menschlichen Biografie sehr wehgetan, Baha'u'llah tatsächlich, dieser Verrat von seinem jungen Bruder. Und in seiner unendlichen Gnade öffnet er seinem treulosen Bruder im heiligsten Buch seiner Sendung, im Kitab das an dieser Stelle, wegen, mit allem, was er getan hat, Manifestation wollte er sein. Dann hat er mit der Ehre des Bab gespielt, Leute umgebracht, Baha'u'llah vergiftet, die heilige Familie vergiftet, so viel schlimme Dinge getan, auch Gerüchte verbreitet. Den Namen der Baha'i-Sache schlecht gemacht, die Babi-Sache schlecht gemacht, die Behörden angestachelt, den Glauben mehrmals verschworen, abgeschworen, was auch schon eine Sünde ist. Und dann zum Mord aufgerufen und so weiter. Den Schah von Persien wollte er töten lassen und dergleichen. Das ist auch aufwiegend in die Staatsordnung, was sehr schwerwiegend in der Baha'i-Sache. All diese Dinge zu Trotz. Baha'u'llah ruft ihn hier zur Rückkehr und Reue auf. Und warum ist dieser Absatz im Kitab-e Aqdas? Jetzt wird es ernst. Weil Baha'u'llah weiß, dass Misa Yahya nicht mehr Reue tun wird. Wieso in einem Buch, das 1000 Jahre Gültigkeit haben wird, mindestens, in diesem wichtigsten Buch, warum ein Absatz, in dem dieser schändliche Mensch erwähnt wird, der ist jetzt für ewig im Kitab Aqdas, für 1000 Jahre ein Absatz ihm gewidmet, obwohl Baha'u'llah weiß, der wird keine Reue mehr tun. Und vor allem das ganze Leben Misa Yahyas war bis dahin ja nur noch 30 Jahre sozusagen am passieren. 40 Jahre. Warum dieser Absatz? Weil Baha'u'llah Folgendes sagen will. Wir alle und alle Menschen, die jetzt Baha'i sind, Baha'i werden, was auch immer, egal was wir getan haben, wir sind kein Misa Yahya gewesen. Und wenn Misa Yahya Vergebung finden konnte, dann kannst du auch Vergebung finden. Und das ist nämlich ein ewiges Versprechen von Baha'u'llah eigentlich. Über die Historizität dieses Abschnittes hinaus steckt eine ewige Weisung drinne. Gib dich nicht auf und verzweifle nicht an deiner eigenen Sündhaftigkeit. Wenn Misa Yahya Vergebung finden konnte, dann kannst auch du Vergebung finden. Und das ist unglaublich. Und nun erwägen wir die Tiefe von der Gnade Baha'u'llahs und die Unendlichkeit seiner Barmherzigkeit und schämen uns dann und verstehen immer noch nicht, wie groß seine Barmherzigkeit ist. Aber das ist so im Endeffekt die Key Message hier in diesem Absatz. Und darum geht es eigentlich. Das ist das Allerwichtigste. Nun haben wir aber tatsächlich noch ein paar Minuten, deswegen erwähne ich noch was anderes zu diesem Absatz. Und zwar, da in diesem Abschnitt des Kitab das kommt noch ein Satz vor: Gott hat den ergriffen, der dich in die Irre geführt hat. Das ist natürlich Sayyid Muhammad Esfahani gemeint, der der Antichrist der Baha'i-Offenbarung ist und die Erscheinung des im Islam angekündigten endzeitlichen Dajjal einnimmt. Dajjal ist dieser Einäugige, diese antimessianische Figur, die da kommen soll. Ursprünglich war er ein Student der islamischen Theologie, wobei er jedoch aufgrund seines schlechten Betragens sehr recht früh aus seinem Studium ausgeschlossen wurde. Und er nahm dann eben in der frühen Zeit der Babi-Geschichte den Glauben an, begegnete Baha'u'llah in Karbala im Jahre 1851, als Baha'u'llah für 9 Monate im Exil war, verspürte, nachdem er jedoch Zeuge des gewinnenden Einflusses und des bewundernswerten Wesens Baha'u'llahs wurde, fortan Neid und Gehässigkeit gegenüber seiner Heiligkeit Baha'u'llah, merkte, dass er in Karbala immer der Gegenstand von Bewunderung ist und das macht ihn eifersüchtig. In Bagdad, wie auch in Konstantinopel und Adrianopel, schürte er in seiner Hinterlist Aufruhr, der gemeindeintern, wie wir schon gehört haben, nun eben zu viel Krisen führte, wie auch die Behörden und Gegner des Glaubens immer wieder zu Handlungen gegenüber seiner Heiligkeit Baha'u'llah bewegte. Und nach der großen Trennung, dieses Ereignis, wo Misa Yahya und Baha'u'llah dann, also Baha'u'llah dann Misa Yahya ausgeschlossen hatte von der Babi-Gemeinde und von der Baha'i-Gemeinde und das Volk Baha'is als solches Bezeichnung fand und so weiter, das nennt sich die größte Trennung, dieses Ereignis im 1867 in Adrianopel. Fasl-i Akbar. Nach dieser Fasl-i Akbar zählte Sayyid Muhammad Esfahani dann zu den Parteigängern von Misa Yahya, die mit den Gefährten Gottes ins Exil nach Akka gesandt wurden. Um das zu verstehen, Elke, es gab paar Parteigänger Misajachias, die hatte man in die Gruppe von Baha'u'llah getan, die Behörden haben das beschlossen, und ein paar Anhänger, also drei von Baha'u'llahs Anhängern, mit Misajachia geschickt. Natürlich war es für die, die dann mit Misajachia gehen mussten, das war die schlimmste Tortur überhaupt, ja. Die waren ja sowieso schon exiliert und Bedingungen schwierig und alles. Der ganze Trost von ihnen war, ihres Lebens in der Nähe Baha'u'llahs zu sein. Und jetzt nicht nur, dass sie nicht mit Baha'u'llah sein dürfen und dann wenigstens die Möglichkeit hätten, irgendwo Baha'i-Gemeinde aufzubauen und zu lehren. Sie müssen jetzt auch noch mit Misa Yahya auf dieser Insel sein, ja? Furchtbar. Aber auf jeden Fall, Seyyid Muhammad Esfahani wurde dann eben mit Baha'u'llah geschickt und dort in der Gefangenenkaserne in Akka betätigt er sich sehr früh mit seinem Komplizen als Spion der dortigen Behörden und meldete jeden Baha'i, der von weit her kam, um der gesegneten Schönheit zu begegnen. Immer wenn jemand eben Baha'u'llah sehen wollte, wenn jemand nach Haifa Pilgerreise macht, dann seht ihr das auch, wo der saß und wo der war. Der war da nicht so wirklich also im Gefängnis wie die anderen, sondern hatte so einen Ort, wo er dann halt eben spähen konnte, ist jemand an den Stadttoren Baha'i oder nicht. Und dann hat er den eben dann sozusagen genannt, bei den Behörden denunziert und dann wurde der eben ausgewiesen. Und im Kitab-e Badi wird Seyyid Muhammad Esfahani als Antriebskraft des Unheils, als Verkörperung der Boshaftigkeit und des Frevels, als der von Gott Verfluchte sowie als derjenige bezeichnet, der Gott Gefährten zugesellt, indem er Misa Yahya animiert, mit ihm, dem Herrn der Herrlichkeit, zu konkurrieren. Und er wurde dann eben getötet mit seinem Komplizen, der dort in Akka die ganze Zeit halt eben dafür gesorgt hatte, dass die Baha'i als solche eben dann denunziert wurden und so weiter. Und Shoghi Effendi schildert das in Gott geht vorüber wie folgt. Das lese ich vielleicht kurz vor. Eine Sekunde. Hier. Kaum hatte sich die strenge Haft als etwas gemildert und waren die Bewacher abgelöst worden, als in der Exilantengemeinde eine innere Krise, die sich seit einiger Zeit zusammengebraut hatte, einen plötzlich katastrophalen Höhepunkt erreichte. Zwei aus der Gruppe, die mit Baha'u'llah nach Akka gehen mussten, hatten sich Dinge zu Schulden kommen lassen, die Baha'u'llah zwangen, sie auszuschließen. Und Seyyid Muhammad zögerte natürlich nicht, diesen Vorgang weitestgehend auszunutzen. Unterstützt von diesen beiden und seinen alten Genossen, die sich als Spione betätigten, eröffnete er einen Verleumdungsfeldzug mit noch bösartigeren Schmähungen und Intrigen, als er sie früher in Konstantinopel gebrauchte. Er zielte darauf ab, die erregte Feindseligkeit der ohnehin in Vorurteilen befangenen, misstrauischen Bevölkerung auf die Spitze zu treiben. Die neue Gefahr bedrohte offensichtlich Baha'u'llahs Leben. Obgleich er seinen Anhängern mehrfach mündlich wie schriftlich jegliche Vergeltungsmaßnahme gegenüber ihren Peinigern streng untersagt und einen verantwortungslosen arabischen Gläubigen sogar nach Beirut zurückgeschickt hatte, weil er das Unrecht an seinem geliebten Führer rächen wollte, stellten sieben Gefährten insgeheim den drei Verfolgern nach, darunter Seyyid Muhammad und Arajan, das war dieser Komplize, und erschlugen sie. Dieses Ereignis führte dann dazu, dass Baha'u'llah dann inhaftiert wurde, noch strenger, und gefangen gehalten wurde. Das war ja nämlich jetzt nach den Ereignissen aus der Kaserne. Die waren nur noch in Akka in der Stadt. Aber er wurde dann nochmal vorgeladen und inhaftiert. Die anderen wurden für viele Jahre inhaftiert, die an diesem Totschlag irgendwie dann beteiligt waren, an dieser Rauferei, die dann im Totschlag eskalierte. Und Baha'u'llah und Abdu'l-Bahá wurden unter sehr strenger Haft gehalten. Und Baha'u'llah sagte dann interessanterweise, dass dieses Ereignis, das war das, wo er diesen Vers offenbarte, dass er sich nicht über die Leiden beklagt, die ihm zuteil werden von den Gegnern, sondern das, was sein Herzen wahrhaft betrübt, die Taten jener sind, die eigentlich seine Gläubigen sind, seine Anhänger sind, aber Dinge tun, die er verboten hat. Und Baha'u'llah war zutiefst betrübt darüber und er hatte in diesem Zusammenhang dann, kurz danach, offenbart er das Feuertablett und in dem Feuertablett, nun das verstehen wir, wenn wir diesen Kontext kennen. In dem Feuertablett, wo er Baha'u'llah über seine Leiden ganz offen spricht und das ja herzzerreißend ist, was Baha'u'llah dort schildert, was ihm widerfahren ist, dass das passiert ist, dass sozusagen Anhänger seiner Sache etwas getan haben, was er ganz klar verboten hatte und dass das zu so einem Leid, dass so, dass das Ausmaß des Leidens, das es für ihn verursacht hat, das schildert er da sehr deutlich eben im Feuertablett unter anderem, ja. Wo auch dann auch darstellt, dass er eigentlich, ja, dass ihn an diesem Leben nichts mehr hält oder dergleichen, ja, und dass diese vielen Leiden ihm widerfahren sind, aber dann auch noch dieser Treuebruch von denen, die halt Bündnisbrecher wurden, aber zugleich dann auch die Taten jener, die eigentlich es besser wissen müssten und dann etwas getan haben, was er verboten hat oder dergleichen, das so viel wieder schlechtes Licht auf die Sache Gottes geworfen hat.
Das alles hat an Baha'u'llah sehr viel Kummer bereitet. Im Endeffekt, jetzt kommen wir auch zum Ende unserer Session. Wir müssen in diesem Geist tief bewegend nochmal ein Zitat uns vor Augen führen, was Baha'u'llah offenbart, im Lichte dessen, dass eben er der Vergebende ist und dessen Licht der Vergebung eben über alle Dinge strahlt. Dass er offenbart, vielleicht für den Abschluss unserer Sitzung, jedes scharf blickende Auge kann an diesem Tage das Morgenlicht der Offenbarung Gottes wahrnehmen. Und jedes aufmerksame Ohr kann die Stimme erkennen, die aus dem brennenden Busch gehört ward. Die Wasser göttlichen Erbarmens stürzen in solcher Fülle hernieder, dass er, der Tagesanbruch der Zeichen Gottes, der Offenbarer der Beweise seiner Herrlichkeit, sich unverschleiert und unverhüllt mit den Völkern und Geschlechtern der Erde verbindet und mit ihnen spricht. Wie zahlreich sind jene, die mit böser Absicht im Herzen unsere Gegenwart aufsuchten und sie als treue, liebevolle Freunde wieder verließen. Die Tore der Gnade stehen vor aller Menschen Angesicht weit offen. In unserem äußeren Umgang mit ihnen haben wir den Gerechten und den Sünder gleich behandelt, damit der Übeltäter das grenzenlose Meer der göttlichen Vergebung erreiche. Unser Name der Vergebende hat solches Licht über die Menschen verbreitet, dass der Widersetzliche sich einbildet, zu den Frommen gerechnet zu werden. Wir werden keinen Menschen, der uns sucht, jemals enttäuschen. Noch wird dem, der uns sein Angesicht zugewandt hat, der Zutritt zu unserem Hofe jemals verweigert werden. Vielen Dank, geschätzte Freunde. Es ist Fastenzeit und ihr habt trotzdem so geduldig ausgeharrt. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. War wieder ein Vorrecht, mit euch eine Vertiefung haben zu dürfen. Und natürlich gibt es jetzt noch Raum für Fragen oder Gedanken, Anregungen. Aber ansonsten treffen wir uns dann übernächste Woche zur nächsten Sitzung wieder.
Übernächste.
Vielen
Vielen, vielen Dank. Danke auch für die Aufzeichnung, Jumas.
Ja, danke.
Gibt es sonst irgendwelche Gedanken, irgendwas noch, was gesagt werden soll? Muss nicht nur jetzt spezifisch zu dem sein, was ich gesagt habe, sonst was irgendwie noch im Kopf vorgeht. Ansonsten, wenn nicht, dann Lob und Dank sei sein Heiligkeit Baha'u'llah für diese Gnadengabe, die uns zuteil wurde. Und ja, schön, dass wir in der Fastenzeit wenigstens nochmal eine Gelegenheit hatten, eine Vertiefung zum Kitab das zu haben. Ansonsten